Gottchen, Lars, ich hab so keine Lust. Jana rollte die Augen nach oben, sodass kurz nur das feucht glänzende Weiß zu sehen war, das an gepellte, hart gekochte Eier erinnerte. Dann schlenkerte sie hinüber zu Lehms Kabuff. Lars ließ den linken Mundwinkel, den er zu einem halbherzigen Mitleidslächeln angehoben hatte, wieder absinken. Die Lippen zu öffnen und das Gebiss zu zeigen, vermied er, so gut es ging. Vor einigen Jahren nämlich hatten sich zwei überzählige Schneidezähne aus seinem oberen Zahnfleisch herausgebohrt, zwei wunderbar brutal wirkende Raubtierhauer, die er stets hinter der Jalousie seiner Oberlippe verbarg, aus Sorge, bei jedem Lächeln angeekelt ausgelacht zu werden. Anstatt die Gelegenheit zu nutzen, sein Gesicht in jeden auf ihn niederprasselnden Spott zu stecken, um sich abzuhärten. Dafür, dass Jana ihm jedes Mal, wenn sie sich begegneten, ihre frisch geweißten Zähne zeigte und ihn dadurch nötigte, seine Lippen zwanghaft zusammenzudrücken, um die hässlichen Hauer nicht durch ein Reflexlächeln zu entblößen, hätte er sie zum Feierabend gern einmal die Treppe heruntergestoßen. Jetzt sah er ihr nach, wie sie mit ihren großen, runden Oberschenkeln, die so glatt waren wie die einer Comicfigur, zu Herrn Lehm ins Kabuff wackelte. Zur Begrüßung würde sie sich sicher wieder seufzend vorbeugen und ihre Euter im Ausschnitt schaukeln lassen, damit Herr Lehm sie den Rest ihrer ohnehin verboten kurzen Arbeitszeit in Ruhe nach Klamotten surfen ließ. Je länger er da stand und hinausschaute, desto stärker spürte er, wie ihn eine honigdunkle Müdigkeit durchquoll. Fast wäre er der undurchdachten Begründung seiner Lauffaulheiten auf die Schliche gekommen, wäre nicht genau in diesem Moment, in dem er gedankenvernebelt aus dem Fenster blickte, jemand ins Bild getreten, in einem übergroßen schwarzen Kapuzenpulli, unter dem weißblonde, grob zusammengeknotete Haare leuchteten. In silbernen Disco-Leggings und schwarzen Stiefeln stand ein Mädchen, das er noch nie gesehen hatte, vermutlich eine Insassin der Villa Macklich, wie die jugendpsychiatrische Abteilung im Brockwinkel genannt wurde, unter seinem Küchenfenster. Sie winkte ihm zu wie einem seit Jahren vermissten Geliebten. Automatenhaft hob er eine Hand, doch bevor er zurückwinken oder gar das Fenster öffnen und sich lächelnd herausbiegen konnte, hörte er Lehm die Treppe hochstampfen. Er wandte sich so abrupt vom Fenster ab, dass ihm, während Lehm die Eingangstür aufriss und wieder zuknallte, die Bekloppte, noch als flackerndes Nachbild über die Netzhaut geisterte.